Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich und sende mein Hallo in die Welt hinaus. Hier ist wieder der Salatschatten mit Jobst, der Sendung im Freien Radio Potsdam, in der es etwas weniger Musik gibt, manchmal fast gar keine. Dafür viele, viele Wörter, die sich mit der Welt befassen, entweder analysieren, betrachten oder heute wollen wir ein Problem besprechen, und habe ich mir zwei sehr kundige Menschen eingeladen, und es war ein großes Glück, dass das stattgefunden hat, dass wir heute hier sein können. Ich begrüße Norman und Falco.
Hallo.
Hallo.
Das Thema, was die beiden sehr gut kennen, ist das neue Polizeigesetz. Ich hatte bisher immer nur gehört, dass es in Bayern eins gab, was wohl ganz ungut ausgefallen sein soll. So wird eingeschätzt in den Social-Media-Diskussionen und in den Details, die dazu berichtet werden. Und jetzt geht das reihum, alle anderen Bundesländer, oder wie ist das jetzt geplant?
Ja, also es ist nicht nur in Brandenburg gerade Thema, sondern auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, aber wo auch in Hessen, und jetzt steht es in Niedersachsen an. Es ist wohl so, dass das Beispiel, das Bayern jetzt gegeben hat, und ich möchte mal sagen, das Negativbeispiel, jetzt Schule macht und sich jetzt auf alle anderen Länder verteilt.
Dieses Verteilen auf die anderen Länder, gibt es da einen Mechanismus, dass es da eine Vorlage gab vom Bund, irgendeine Gesetzesinitiative, und dann müssen das alle anderen auch machen?
Nee. Da gibt es keinen Automatismus. Es ist so, dass Polizeirecht Ländersache ist. Und es gibt zwar eine Innenministerkonferenz, da treffen sich alle Innenminister der Bundesländer, aber die beraten eigentlich nur. Und die Länderkompetenz, die hat auch geschichtliche Gründe. Man wollte nach dem Zweiten Weltkrieg halt keine zentrale Polizei, und man wollte auch eine Polizei, die halt in ihren Möglichkeiten beschränkt ist. Das heißt, einmal hat man halt festgelegt, dass es eben keine zentrale Polizei sein soll, und dann sollte die auch noch getrennt sein vom Geheimdienst. Beide Prinzipien sind in der Praxis aber durchbrochen. Also faktisch ist es so, dieses Polizeigesetz in Bayern ist so eine Art Mustervorlage, und alle anderen Bundesländer diskutieren jetzt diese Verschärfungen, die in Bayern vorgelegt wurden, und orientieren sich daran. Interessant ist vielleicht noch zu sagen, dass in Brandenburg der Innenminister ja von der SPD kommt, und in anderen Bundesländern sträubt sich die SPD gegen Gesetze, die da von der CDU zum Beispiel eingebracht werden. Also man sieht halt auch einen parteipolitischen Einschlag mit öffentlicher Sicherheit. Hat jetzt nicht unbedingt was zu tun, eher so mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, welches bedient werden soll.
Wenn du sagst, also die Leute treffen sich alle zur Innenministerkonferenz, dann könnte ich mir natürlich vorstellen, wenn alle Bundesländer CDU regiert wären, dass da intern irgendeine Partei-Order ausgegeben wird und sich dann mehr oder weniger alle anderen dran halten, aber dass sich Länder, die nicht CDU regiert sind, in dem Fall war es ja auch nur CSU in Bayern, gibt es eigentlich wenig Grund, sich dem anzuschließen, oder kann man den Grund, weshalb Bayern überhaupt sein Polizeigesetz geändert hat, vielleicht als Anlass nehmen, dass die anderen diesen Anlass sehen? Oder ganz andere Frage nochmal zurück, wann gab es denn die letzte Polizeigesetzänderung, wisst ihr das?
Also in Brandenburg ist es so, ich verfolge das seit 1990, wurde das Polizeigesetz 17 Mal geändert, und man kann eigentlich davon ausgehen, spätestens alle zwei Jahre gibt es eine Diskussion über Verschärfung. Also diese Änderungen waren halt immer Verschärfung, und das ist nicht nur in Brandenburg so, ist eigentlich in allen Bundesländern so. Und von daher ist Bayern nur ein Anlass gewesen von vielen anderen. Und auch ohne Bayern hätte man in Brandenburg früher oder später über Verschärfungen diskutiert. Und ich denke auch, dass wenn das Gesetz in irgendeiner Form reformiert wird, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Dass es nur so ein Zwischenschritt ist und dass halt diese Tendenz immer weiter ausgelebt wird.
17 Gesetzesänderungen seit 1990. Habt ihr einen ungefähren Überblick, ob in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt mal irgendeine Phase gewesen ist, wo man polizeiliche Befugnisse zurückgenommen hat?
Muss ich jetzt grübeln.
Wissen wir es nicht, aber aus unserer beruflichen Erfahrung würden wir das wahrscheinlich ausschließen beide und es anzweifeln. Ich würde sogar vielleicht die These äußern, dass bürokratische Systeme, egal welcher ideologischer Couleur auch, dazu neigen, mehr Sicherheit durch Überwachung oder durch Restriktion zu erlangen. Das ist also so, dass wenn man den normalen Abläufen von Herrschaft jetzt im untechnischen Sinne in den Raum gibt, dass es automatisch zu einer immer strengeren und totalitären Systematisierung der Lebensumstände kommt. Also okay. Macht korrumpiert dann, denke ich. So einfach könnte man es vielleicht ausdrücken.
Ich würde vielleicht ein bisschen einschränken. Also korrumpieren ist vielleicht gar nicht mal das richtige Wort. Das liegt in der Natur der Sache. Das haben die in der Antike schon gewusst, dass eine Organisation immer zur Erweiterung der Macht drängt. Und deshalb gab es nicht ohne Grund auch die Idee der Gewaltenteilung. Also dass innerhalb des Staates die Gewalten auf drei Säulen verteilt werden, die sich untereinander auch kontrollieren sollen. Und da gibt es eine echte Schieflage. Es gibt auch wirkliche Demokratiedefizite. Man denkt, wir sind hier in Mitteleuropa ziemlich sicher, aber es ist schon rein theoretisch nicht, schon von Anfang an nicht umgesetzt worden, dass da wirkliche machtbegrenzende Funktionen immer funktionieren, in jeder Situation. Mhm. Und das fängt zum Beispiel auch in Brandenburg damit an, dass wir über ein SPD-Gesetz diskutieren, obwohl der Innenminister neutral sein soll. Man setzt das gleich. Also der Innenminister hat eine Funktion innerhalb der Exekutive, macht aber Parteipolitik. Also ja, da sieht man halt, dass die Parteien wiederum quasi den Staat auch überlagern. Und vielleicht kann Norm an der Stelle ja weitermachen. Also, ja.
Ich würde das an der Stelle leider anders interpretieren, denn ich habe den Eindruck, dass die Ministerien, also die Exekutive, also die dritte Gewalt, die ausführende Gewalt, die vom Volk gegebenen Gesetze umsetzt oder ausführt, letztlich aber die Menschen, die Macht haben im Staat, also die Knarren haben, die Überwachung haben, die Uniform haben und die Ausrüstung haben, dass die dazu neigen eben, wie ich gerade sagte, eben, oder wie du sagst, ihre Macht auszunutzen, wenn sie haben. Und meine These wäre, dass sie automatisch verschlammen, wenn man ihnen nicht immer wieder durch beharrenden Widerstand was entgegensetzt. Und in Bezug auf die Parteien ist es aus meiner persönlichen Beobachtung so, dass es wohl fast egal ist, mit welchem Parteibuch der jeweilige Funktionär ausgestattet ist. Die Gesetze oder Gesetzmäßigkeiten einer bürokratischen Behörde sind eigene. Und darum glaube ich, dass es aus Sicht der Ministerien und der ganzen Polizeibehörden nicht verwunderlich ist, dass in Bayern die CSU so ein Gesetz macht, in Nordrhein-Westfalen die SPD das für verfassungswidrig hält oder in Brandenburg die SPD genau so ein Gesetz durchbringen will. Ich glaube eher, dass die Parteien in Bezug auf die SPD gesehen zu schwach sind, um den von mir eigentlich beschriebenen Regelungen, das macht, na, ich will nicht Missbrauch sagen, aber der Anfälligkeit für Korruption, was entgegenzusetzen. Weil am Ende glaube ich, dass es immer eine Frage ist, wie sehr man Unsicherheit zulässt. Und da sind wir bei dem Begriff Sicherheit und dem Gefühl. Ich würde schon sagen, dass die Exekutivbehörden es gut meinen und eine sichere Welt schaffen wollen. Aber sie tun das halt immer sozusagen mit ihren Scheuklappen ausgestattet, immer mit dem Hinblick auf erweiterte Ordnung und Kontrolle, anstatt Dinge zuzulassen oder auch zu akzeptieren, dass das Leben oder die Welt nicht 100% sicher sein können.
Jetzt denke ich mir, wie kann es denn überhaupt in der Geschichte eines Staates, gleichwohl in der Welt, dazu kommen, dass man Polizeigesetze, Justizgesetze mal etwas sanfter gestaltet mit von wegen verhindern und so? Und dann würde ich ja fast drauf kommen, dass es dann immer mal wieder eine Katastrophe geben muss, wo man dann so ein Reset macht und wieder von vorne anfängt. Dann würde ich ja spekulieren, dass 1948, 1949 dieser Reset durch die Alliierten Deutschland oktroyiert wurde. Und also dass hier sowas nie wieder und so weiter. Und seitdem ist es vermutlich vielleicht mit einem kleinen Rück, aber eigentlich auch nicht, 68, da hat man ja eher Notstandsgesetze und so fort. Also wahrscheinlich nie, da ist ja auch eine Gefährdung für die Staatsräson entstanden durch die mobilisierten Leute, die dort massenhaft demonstriert haben. Und wahrscheinlich gibt es immer einen Grund für einen Staat, seine Raison technisch zu verbessern. Der einzige Grund, der mir einfiele, dass er das mal nicht machen würde, wäre das Geld. Dass er sagt, es kostet mich zu viel, ich brauche da noch mehr Beamte, es geht ja gar nicht. Dass man dann vielleicht auch abwägt, das und das nehmen wir wieder zurück. Oder ja, wir haben ja Kameras überall, das reicht ja. Oder wir machen keine, wie es mal in den 80er Jahren, glaube ich, Kontaktbereichsbeamte gab es dann. Also das so ähnlich wie der ABV in der DDR. Überall jemand da, dass die Leute einen Ansprechpartner haben, aber auch, dass immer einer guckt. So, und die hat man dann wieder abgeschafft, weil das einfach zu teuer war. Und seitdem gibt es keine Streifenpolizisten mehr. Das wäre ja eher so ein Indiz für Rückgang von polizeilicher Präsenz. Und jetzt fahren die alle mit dem Auto nur noch rum. Und man kann die gar nicht ansprechen mehr, wenn die da in ihrem Auto sitzen. Das wäre das einzige Argument, dass, ja, es kostet einfach.
Naja, das sehe ich auch so. Wenn du überlegst, in welcher geschichtlichen Phase mal zurückgerudert wurde, fällt mir, also jetzt aus persönlichem Erleben, eigentlich nur ein, der, also 1990, die erste sozusagen Implementation eines Polizeigesetzes im Land Brandenburg. Vorher gab es ja das Land Brandenburg nicht, da gab es ja sozusagen Bezirke. Es gab zwar auch ein Polizeirecht in der Deutschen Demokratischen Republik, aber Polizeigesetz in der Form nach bundesdeutschen Maßstäben gab es dann 1990 das erste Mal. Und das war übrigens auch wieder ein Musterentwurf der Innenministerkonferenz und war jetzt nicht gerade besonders liberal. Und interessanterweise gab es aber eine bürgerrechtsfreundliche Regelung, und zwar gab es da die Dienstnummertragepflicht. Die war da eingeführt worden, und das war wirklich das Einzige, was aus ostdeutscher Erfahrung eingeflossen ist. Es ging dann zurück auf eine Resolution, sage ich mal, des Runden Tisches während der Wende, und da hatte man aufgearbeitet Polizeiübergriffe während der Wende, von dem ich übrigens persönlich betroffen war. Im Vergleich mit dem, was man dann später erleben durfte, fand ich es jetzt gar nicht mal so gewalttätig. Jedenfalls war es so, diese Übergriffe führten dazu, dass der Runde Tisch gesagt hat, also wenn wir Übergriffe beobachten, dann macht es vielleicht auch Sinn, das hinterher aufzuarbeiten. Und eine sozialpsychologische Grundlage von Übergriffen ist die Nicht-Identifizierbarkeit. Und deswegen wollen wir einfach dafür sorgen, dass Polizeibeamte eine Dienstnummer tragen. Deswegen gab es diesen Musterentwurf, der wurde zu einem Vorschaltgesetz des Polizeigesetzes im Land Brandenburg. Da hat man diese Dienstnummerantragepflicht im Paragraph 9 oder so eingefügt. Und bis 1996 gab es diese Dienstnummerantragepflicht im Land Brandenburg. Und der Witz ist, sie wurde nie eingehalten.
Du hast ein Wort gesagt, das mir vorhin wahrscheinlich entgangen, Mustervorlage der Innenministerkonferenz. Genau. Also wenn die tagen, so alle, weiß ich, 2 Jahre, oder?
Gibt's unregelmäßig. Da gibt es keine Vorlagen.
Kein Turnus, okay. Also die machen dann immer eine Vorlage aus einem allgemeinen gesellschaftlichen Problemstellung oder was auch immer denen dort vorschwebt. Und dann sind die anderen quasi mehr oder weniger doch angehalten, da auch was dran zu ändern und der zu folgen, der dieser
eine,
Vorlage,
eine
oder?
Freiwillige Selbstverpflichtung, sagen wir mal.
Ja. Okay, aber dann erklärt sich mir das, dass die anderen jetzt auch alle den Bayern folgen.
Der Haken ist nur, dass die Konferenz der Innenminister eigentlich nur ein Zusammenschluss aller Länder-Exekutivbehörden, also würden sozusagen alle Polizeioberen sich treffen und darüber beratschlagen, welche Gesetze ihnen denn die Länderparlamente geben sollten, damit sie gut arbeiten könnten. Es ist im Grunde eine Durchbrechung, erstens der Gewaltenteilung, wenn sie sozusagen über ihre eigenen Gesetze nachdenken, die sie ja eigentlich vom Parlament kriegen sollen, und dann auch eine Durchbrechung des verfassungsmäßig jedenfalls gewollten Föderalismusprinzips, dass also Deutschland gewollt ein Flickenteppich aus verschiedenen Bereichen sein soll. Und ich weiß nicht, ob es eine deutsche Neigung ist, aber ja, dagegen kämpfen dann die Behörden. Die wollen uns alle lieber gleich und angeglichen und vereinheitlicht haben. Ich würde fast böse sagen, gleichgeschaltet haben. Hm. Das ist aber etwas, was eben die Alliierten nach dem Krieg auch per Verordnung durchgesetzt und festgelegt haben in unserer Verfassung für alle Zeit. Wir sind ein föderaler Bundesstaat. Wir sollen es eben nicht überall gleich haben. Und es ist auch, ehrlich gesagt, jetzt mal rein praktisch, auch als Strafverteidiger, nicht so schlimm, dass es Abweichungen in den Polizeigesetzen der Länder gibt und dass dadurch Verbrecher entkommen oder Unschuldige bestraft werden. Es ist, ehrlich gesagt, kein Problem, außer dass es nicht überall gleich ist, so vom Gefühl.
Naja, aber das ist, ob es nun überall gleich ist oder überall verschieden, das ist ja eher eine rein formelle Frage. Wichtiger wäre doch schon, was da genau drin steht. Also die Bayern wären bestimmt jetzt froh, wenn die nicht diese Ungleichheit gegenüber den anderen Bundesländern hätten. Also ob das nun unterschiedlich ist, ich glaube, das ist das föderale Ding.
Es ist gewollte Vielfalt, aber sie Beteiligten wehren sich dagegen.
Ist ja keine Vielfalt, weil wenn du in einem Bundesland lebst, hast du halt nur dieses eine Gesetz vor dir. Die anderen nützen dir ja nichts, die anderswo sind.
Genau, aber wenn zum Beispiel in Bayern es erlaubt ist, jemanden, weil er gefährlich guckt,
einen Monat in den Knast zu sperren, einfach nur so, ohne richterliche Bestätigung, während das in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Berlin, nur für 4 Tage geht, ist das schon ein Unterschied. Und man kann deutlich feststellen, es gibt in Berlin andere Voraussetzungen als in Bayern, aber man muss sich fragen, welche sind vielleicht die besseren? Und oder ist es so schlimm, dass beide Länder überhaupt verschiedene Gesetze haben? Kann man das überhaupt gar nicht aushalten? Aus Seiten der, weiß nicht, betroffenen Bevölkerung würde ich sagen, wäre das vielleicht kein Problem. FIFA hat es nichts Schlimmes. Aber aus Sicht der Behörden ist dieses Verschiedenartige, glaube ich, schon an sich ein Problem.
Also da hat Norm völlig recht. Ich sehe das auch sehr kritisch. Das andere Problem ist tatsächlich, dass die Initiative zur Verschärfung immer von der Exekutive selber ausgeht. Das heißt, die Verwaltung, die ja die Gesetze anwenden soll, schreibt sich die Gesetze und legt die dann dem Parlament vor und die sollen dann darüber gefälligst entscheiden. Und damit werden ja natürlich Tatsachen auch geschaffen. Also die normative Kraft des Faktischen, die bricht da durch. Das heißt, der Innenminister legt was vor und die anderen sind dann in der Defensive. Wenn die nicht dafür sind, sind es sozusagen die Sicherheitsverhinderer. Man vergisst dabei allerdings verschiedene Punkte. Also die öffentliche Sicherheit bedeutet, so laut Definition, die Einhaltung der Regeln und des Bestandes des Staates und so weiter. Und zu den wichtigsten Regelungen, die wir überhaupt kennen, gehören die aus dem Grundgesetz. Und an erster Stelle stehen da die Bürgerrechte. Und wenn wir von Sicherheit reden, müsste man ja eigentlich darüber nachdenken, wie kann die Polizei die Bürgerrechte schützen. Das wird aber in der Wahrnehmung schon gar nicht mehr, also wird verdrängt in der Wahrnehmung, weil man gar nicht davon ausgeht, wenn die Polizei von Sicherheit spricht, dass es darum geht, die Grund- und Bürgerrechte oder Menschenrechte zu schützen. Es geht immer darum, Sicherheit des Staates, Kriminalität, Verhinderung, organisierte Kriminalität, neuerdings Terrorismus irgendwie zu bekämpfen. Und die Grundrechte der Bürger werden dafür ohne Ende beschnitten. Und diese Tendenz ist sozusagen nur in einer Richtung, Verschärfung, und das wird nie zurückgerudert.
Na, einerseits ist es natürlich logisch, dass wenn der Staat Gesetze macht, dass er die für sich macht. Hm. Und wenn der Staat aber eine Ordnung aufrechterhalten will, die funktionabel ist, das ist ja so das allgemeine Ziel, was ein Staat haben sollte, dass er funktioniert, auch im eigenen Interesse, dann ist natürlich auch die Gewalt, die von den Gewaltorganen selber ausgeht, auch für den Staat und für die staatliche Ordnung ein Problem. Weil auch da müsste er ja da zumindest ein indirektes Interesse haben, auch diese Gewalt einzuschränken, zu kontrollieren, weil auch die ihm ja hier vielleicht nicht, aber in anderen Staaten gibt es das durchaus, dass dort die Armee und die Polizei dann auch mal putschen können. Und also dass er das schon gerne im Griff haben möchte, was seine Gewaltorgane machen.
Da sehe ich halt ein Problem. Ne? Also wir haben ja den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ausgerufen. Also in bewusster Abgrenzung wird er ja auch betont heutzutage, um sich abzugrenzen gegenüber Diktaturen, autokratischen Gesellschaften, und sieht im Terrorismus eine Bedrohung und meint, dass fremde Einflüsse dazu führen könnten, dass wir in Deutschland halt auch sozusagen in solche Strukturen zurückfallen könnten. Und um sich davor zu schützen, schafft man Freiheitlichkeit ab, schafft man Demokratie ab, schafft man rechtsstaatliche Grundsätze ab. Nicht komplett, nicht sofort, aber die werden halt wirklich geschliffen. Und ich sehe da keine Notwendigkeit. Ich sehe da wirklich parteipolitisches Kalkül auch oft dahinter. Und dagegen muss man sich natürlich wehren. Und wenn du sagst, der Staat hat ein Interesse daran, Ordnung, die staatliche Ordnung zu schützen, ist das richtig. Ein Fachbegriff im Polizeirecht ist allerdings mittlerweile auch die Ordnung. Also es geht gar nicht mehr nur um Sicherheit, sondern um Ordnung. Und Ordnung ist ein total weicher Begriff. Da geht es um gar nicht mal Regelungen, sondern eher so um Sitten und Gebräuche. Und da soll die Polizei zuständig sein. Und es geht auch gar nicht mehr um die Verfolgung von Straftaten oder um konkrete Gefahren, sondern schon um Vorfeld von eventuell zukünftig möglichen Gefahren. Das heißt, die Polizei wird gar nicht mehr tätig in dem klassischen Zusammenhang, wie wir den kennen. Wenn irgendwas passiert ist oder kurz davor ist, dass jetzt das gleich knallt, wird die Polizei tätig, sondern schon weit, weit im Vorfeld. Und damit wird die zu so einer Art sozialarbeiterische Einrichtung, die aber tatsächlich nicht mit den Mitteln eines Sozialarbeiters agiert, sondern mit blanker Repression. Und die Polizei macht ja den Kern des Staates aus. Der definiert sich ja dadurch, dass das Gewaltmonopol reklamiert wird. Und die Polizei geht eben wirklich mit unmäßigen Mitteln, unverhältnismäßig vor. Und diese Mittel, die der Polizei jetzt zur Verfügung gestellt werden, werden sich früher oder später auch gegen politische Gegner wenden, ob das jetzt schon gewollt ist oder nicht. Wir sehen das ja in befreundeten Ländern, zum Beispiel der Türkei. Da kannst du bei Facebook einen falschen Link liken und bist dann terrorverdächtig. Und mit den Regelungen, die wir hier in Deutschland haben, in Bayern, könnte man Ähnliches veranstalten. Und wir wissen ja auch, dass die AfD im Vormarsch ist. Und wenn ein Innenminister der AfD erstmal die Polizei kontrolliert, dann könnte man sich vorstellen, dass diese Regelungen tatsächlich missbraucht werden. Das ist eine weitere Gefahr.
Und ich warte nochmal auf den theoretischen Hintergrund. Vielleicht können wir die erste halbe Stunde so ein bisschen aus der distanzierten Draufsicht. Warum passiert sowas überhaupt eigentlich? Und möglicherweise hängt das ja damit zusammen, dass man von Seiten der Staaten oder des Staates auch sieht, dass die Dynamik dessen, was von einem Gedanken bis zu einer Handlung führt, schneller wird durch Kommunikation, Telefon, Internet und so weiter, dass man dann ein stärkeres Interesse hat, diese Vorfeld-Unordnung oder die Quelle von destruktiven Handlungen gegenüber der staatlichen Ordnung aufspüren will. Unter anderem ist ja auch die DDR so vorgegangen, spätestens seit 1953 haben sie sich gesagt, nee, das soll uns nicht normal passieren. Wir möchten wissen, ob sich da was, weil wenn es erstmal diese Dimension erreicht hat, dass sich Leute auch organisieren können und so weiter und dann massenweise und die Information sich breit trägt und dann ist zu spät. Wir müssen das vorher wissen und müssen dann einzelne Menschen, die dort als Aufrührer, hat man früher mal gesagt, in Aktion treten können, aus dem Verkehr zu ziehen. In der Tendenz hat es das ja immer schon gegeben, dass man, wenn es wirklich Massenunruhen gegeben hat, die staatliche Ordnung in Frage stellen, gesagt, nee, da müssen wir vorher rein. Das sind ja doch nur immer Einzelne, die sich dann organisieren in der KPD oder in sonst was. Und wenn wir die vorher schon geheimdienstlich allerdings beobachten, können wir die rausfischen. Nun, aber die Frage der Connection zwischen diesen ganzen Überlegungen und Geheimdienstpolizei und Sozialarbeiter und
vielleicht, Norm, kannst du ja was dazu sagen? Geheimdienstpolizei ist auch ein spannendes Gebiet.
Genau, also es ist insofern schon das Stichwort, denn dass die neuen Polizeigesetze oder Polizeiaufgabensätze beinhalten nämlich eine ganze Reihe auch von polizeiuntypischen Maßnahmen, sondern man kann eigentlich sagen geheimdienstlichen Methoden. Also wenn wir das an das heimliche Anzapfen von Telefonen oder an die durchs Online-Durchsuchung, also das Hacken von Privatcomputern denken oder eben auch jede Form von heimlicher und konspirativer Arbeit. Und an der Stelle ist das Problem vielleicht grundsätzlich, dass wenn ein Staat, wie du gerade beschreibst, versucht, die Gedanken der Bevölkerung einzufangen oder zu verstehen, er die Bevölkerung überwacht. Und ein Mensch, der überwacht wird, ist nicht mehr frei. Er ist kein freier Mensch mehr. Und eine Bevölkerung oder eine Gesellschaft, die überwacht wird, ist keine freie Gesellschaft mehr. Man schafft in dem Maße, wenn man sich das gestattet als Staat, die freiheitliche Gesellschaft ab. Das ist erstens etwas, was vielleicht die Bürger nicht möchten, aber auch etwas, was der Staat, der sich ja berufen fühlt, diese freiheitliche Gesellschaft zu beschützen, auch dann letztlich zerstört, in dem Maße, wo er versucht, alles richtig zu machen, totale Sicherheit herzustellen durch totale Überwachung, wirkt er seine eigene Existenz ab. Nämlich die, dass er als freiheitlich organisierter Staat genau diese Sphäre den Bürgern ermöglichen will, eben gar nicht mehr beachten kann, sondern sie im Grunde zerstört durch sein eigenes Handeln. Wenn du die Referenz anführst, dass es in der DDR genauso war, dann sage ich nur, wir sollten lernen aus der Geschichte. Und ich habe so verstanden, dass wir jetzt in dem System leben, dass das Bessere war, das Freiheitlichere und Westlichere und dass wir jetzt eine Tendenz hinnehmen, wie das sicherlich in der DDR auch so anklang, das macht mir eher Sorgen. Und ein wichtiger Punkt, ich weiß nicht, ob es jetzt genau passt, aber der brennt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge, ist der, dass alle die uns jetzt vielleicht zuhören oder die noch nicht so richtig betroffen sind von den Polizeigesetzen und denken, ach, na ja, Politikdiskussion und so. Wenn man Freiheitsrechte abschafft auf einem abstrakten Level, wie jetzt in diesen Gesetzgebungen, tut das erstmal noch niemandem weh. Jeder von uns hat Freiheitsrechte und auch, die sind auch verfassungsrechtlich garantiert. Aber man spürt die kaum, weil man sie kaum braucht im täglichen Leben. Und wenn sie einem genommen werden, merkt man das auch nicht gleich. Man merkt es dann, wenn man die Freiheit ausüben will. Und das ist heute, kann man sich sagen, ja, ich möchte aber nicht zu einer Demo gehen. Ich möchte nicht zum Fußball gehen. Ich habe nichts mit Moslems am Hut. Ich bin doch ein, also man kann sozusagen jedem Klischee ausweichen, dass man irgendwie assoziiert mit Terror, mit Gefahr, die bürgerliche Mitte bilden. Aber während den Anfängen noch ist das so. Irgendwann, wenn man sich vielleicht in sein eigenes Leben hineinversetzt, wann hat man Kontakt zur Polizei? Wann haben sie einmal geholfen? Wann haben sie einmal genervt? Da würde ich zu mehr Pessimismus raten und sich dem Bürger vielleicht auch sagen oder eher Bürgerin sagen, dass sie überprüfen soll, ob die Freiheit, die sie sich jetzt abkaufen lassen oder abnehmen lassen, ohne sich zu engagieren, vielleicht später nicht doch mal brauchen, oder wenn es die eigenen Kinder sind, die sie brauchen.
Gut, das wäre jetzt die individuelle Sicht. Da tritt mir natürlich der Staat gegenüber mit seinem System von Regeln, die er mir vorsetzt. Und ich sehe dann die Möglichkeiten, die das noch lässt, als Freiheit. Genau genommen ist es aber umgekehrt. Es sind lauter Verbote und die Freiheit ist nur die Ausnahme vom Verbot. Und da kann man sich natürlich jetzt da eine Ideologie zurechtlegen und sagen, ja, Freiheit, toll, toll. Und in Wirklichkeit ist es aber nur der funktional vom Staat gewährte Freiraum, der für ihn wichtig ist. Wie du sagtest.
Der noch groß ist. Noch.
Ja, aber einerseits ist das vielleicht auch eine Hoffnung oder ein Ansatzpunkt, dass man sagen kann, der Staat hat ja selber, wie du sagst, das Interesse, dass die Bürger mitmachen und dazu müssen sie eigenständig agieren. Also im Verhältnis zum Feudalstaat früher ist ja das bürgerliche Subjekt, ist ja dass die Nation, also diese Einheit von Herrschaft und Untertanen tragen soll durch Mitmachen. Mhm. Und mitmachen müssen sie aber A dürfen und B wollen. Und wenn man sie repressiv einschränkt, dürfen sie halt in vieler Weise nicht mehr und wollen es vielleicht aber auch nicht mehr, weil sie sich gar nicht mehr identifizieren mit dem, der sie ständig gängelt. Also dass man dann opponiert, was ja in der DDR das Problem war. Da waren ja viele durchaus bereit mitzumachen an der Sache, ganz grundlegend. Aber diesen Repressionsapparat, da hat man dann eine Distanz aufgebaut. Ja, die einen gedanklich nur zum Staat, nicht zur Sache, andere aber auch zur Sache. Das haben die alles in eins gelegt und waren halt immer dagegen. Und umso mehr Repression, umso mehr dagegen. Und das wäre vielleicht ein Argument, dass man dem Staat auch mal sagen könnte, hey, du handelst auch in deinem Interesse unklug.
Das ist ein gutes Argument. Ehrlich gesagt, da habe ich das erste Mal im Zusammenhang jetzt mit dem Polizeigesetz, aber ich finde es richtig gut.
Ich sehe allerdings, also ich muss deinen Optimismus ein bisschen einschränken, Norman. Also in meiner anwaltlichen Tätigkeit sehe ich tatsächlich jetzt nicht nur so leichte Kratzer an der Freiheitlichkeit, sondern schon harte Eingriffe. Also ein Beispiel, ich mache eine Akte auf von der Staatsanwaltschaft und dann sehe ich einen Vermerk der politischen Abteilung der Polizei, sowas gibt's. Und die haben einfach mal bei einer Demo Beamte losgeschickt in Zivil, also geheim, die einfach mal aufschreiben, wen haben wir da jetzt alles erkannt, wen kennen wir da. Also die führen Listen von Personen, die bei Demos, die also wirklich ihr Grundrecht nur ausgeübt haben, die also bei Demos gesehen wurden und das ist dann aktenkundig. Und dann wandert diese Akte zum Dezernat Staatssicherheit bei der Staatsanwaltschaft und da es halt einen politischen Bezug hat und die Staatsanwaltschaft einen Draht zum Verfassungsschutz und sogar gesetzlich verpflichtet ist, in bestimmten Fällen Daten weiterzugeben, landet das dann beim Landesamt für Verfassungsschutz und von da ab vagabundieren die Daten. Das heißt, du gehst zu einer Demo, machst von einem Grundrecht Gebrauch und bist komplett durcherfasst. Und alleine diese Datenerfassung, die führt schon dazu, dass Menschen abgeschreckt werden können. Dass sie sagen, okay, ich will vielleicht mal Lehrer werden oder Beamter oder so. Warum sollte ich da jetzt meine Stimme erheben und mir irgendwie Schwierigkeiten machen? Dieses Gespräch, was wir führen, ist möglicherweise sehr überwacht. Ich kann mich erinnern, ich habe mal 1995 gegen eine damalige Verschärfung des Polizeirechts einen Artikel geschrieben und habe mir später mal, ja, spaßenshalber, ich hatte gar nicht damit gerechnet, habe ich mal von diesem Datencheckheft der Datenschutzbeauftragten Gebrauch gemacht, habe mal die Behörden angeschrieben und siehe da, der Verfassungsschutz hatte mich gespeichert deshalb, weil ich journalistisch tätig geworden bin und mich zum Polizeigesetz geäußert habe. Und wir müssen uns nichts vormachen. Die staatlichen Organe sind ja heute noch paranoider als 1995.
Also das glaube ich natürlich gerne. Und ich habe die Sendung auch noch, als ich wusste, dass hier kommt, angekündigt, als es geht um das Polizeigesetz. Und da bin ich mir ganz sicher, dass jemand zuhört. Und man ist zu DDR-Zeiten auch immer davon ausgegangen, dass alles, was relevant ist, dass da jemand mithört. Es war, hat man hinterher gesehen, viel weniger für die relevant, als die Menschen das geglaubt haben. Aber jetzt glaube ich, dass, weil das ja auch alles datenmäßig erfasst werden kann, mitgeschnitten werden kann und egal, ob sich da noch jemand dran sitzt und das nachhört, werden die auf alle Fälle in einem großen Speicher erstmal drin sein und abrufbar sein. Und wenn dann automatische Analyseverfahren vorliegen, die einen gesprochenen Text nach Stichwörtern durchsuchen und so weiter oder eben auf einer Demo, wenn man die abfilmt, denn mit Gesichtserkennung dann schon die Leute ausfindig machen kann. Also das, da habe ich jetzt überhaupt keinen Zweifel dran. Wenn du aber sagst, also ein Geheimdienst, wenn der sich also Leute anguckt und schickt da Leute hin, ja, das ist eine Demo, die, da fällt doch mal das Wort AKAP und er guckt sich die an, schreibt sich die auf und dann ist das irgendwo in diesem großen Topf Geheimdienst drinne und die sind natürlich in sich vernetzt und gucken, ah, wo ist eine Gefahr, wo entsteht Aufruhr. Aber wenn das in diesem Topf bleibt und dieser Dienst sagt dann nur, pass mal auf, hier Staat, wächst eine Gefahr für dich, eine grundlegende, dann ist es ja nur eine Sache, das ist halt Geheimdienst. So funktionieren die halt und so. Das ist ja auch der Grund, weshalb man sie hat. Wenn dann aber der Übergang passiert und das steht in irgendeiner Akte, die für dich als Bürger relevant ist, in einer Polizeiakte, dann finde ich das bedenklich. Also es greift ja gar nicht nur in den Punkt ein, dass da eine Staatsgefahr draus entsteht, sondern für dich ist dann eine Gefahr, dass ganz andere Leute aus einem ganz anderen Grund skeptisch auf dich gucken. Das ist gar nicht mit, ich will hier Polizisten verhauen oder sowas oder den Kapitalismus stürzen oder sowas, sondern aus einem arbeitsrechtlichen Grund, aus einem persönlichen Grund vielleicht auch Karriere, Konkurrenz und weiß der Geier, was da noch alles, wer mit wem und wer da mal reingucken kann in die Akte und
muss man vielleicht nochmal gerade rücken. Es wird immer so getan, als wenn Menschen, die zu einer Demo gehen, ein Problem mit der Polizei hätten. Das ist eher andersrum. Wenn ich mal zu einer Demo gehe, sehe ich fast immer, dass die Polizei sich an bestimmte Regelungen des Versammlungsrechts nicht hält. Und ich sehe wirklich in vielen Bereichen, dass der Staat sich an Regelungen nicht hält. Das ist ja zum Beispiel so, dass fast alle Polizeigesetzverschärfungen letztlich vom Bundesverfassungsgericht landen. Und viele Bestimmungen werden dann wieder gerade gerückt, müssen nochmal neu diskutiert werden oder werden gar nicht erst für zulässig erachtet. Das heißt, der Staat selber verhält sich ja in gewisser Art und Weise verfassungswidrig. Nicht umsonst sagt das Bundesverfassungsgericht, die Normen sind unwirksam. Das heißt ja übersetzt nur, die sind verfassungswidrig, also dürfen die so nicht beschlossen werden. Oder wenn sie beschlossen sind, werden die halt gestrichen. Und der einzelne Bürger, der gefährdet doch nicht die Staatssicherheit. Das ist doch totaler Quatsch. Also echt mal.
Wenn man sieht, wie die Stasi operiert hat, sie konnte die Wände nicht aufhalten. Es hat auch nichts gebracht. Es hat auch nichts genützt. Wenn man jetzt sagen wollte, ja, das muss doch Sicherheit herrschen und Übersicht, was hat das denn gebracht? Also die zaristische Polizei hat da auch eine große Geheimdienstabteilung. Sie hat die rote, die Oktoberrevolution nicht aufgehalten, noch die Februarrevolution. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Irrsinn. Wir kommen ja von dem Ausgangspunkt, dass diese ganzen Verschärfungen und Restriktionen auch eher in der schrägen Hoffnung gemacht werden. Der Staat hätte dadurch mehr Kontrolle und mehr Sicherheit. Und ich würde das schon bezweifeln. Wie du sagst, der Gedanke, dass da die Bevölkerung sich eher nur noch mehr gegängelt fühlt und Widerstand erzeugt wird, und genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was man vorhat, nämlich Akzeptanz und Sicherheit, man kann diese Umstände lernen aus der Geschichte, auch unserer jüngsten Geschichte. Nur dazu scheinen viele nicht bereit zu sein.
Ja, an der Stelle gäbe es ja eine Überschneidung der staatlichen Interesses an Funktionalität mit unserem Interesse, von solchen Repressionen unbehelligt zu bleiben. Und andererseits gibt es natürlich ein Gesetz, ein Polizeigesetz, das auch der Polizei Grenzen aufzeigt. Das ist ja wie bei jedem anderen Gesetz. Wenn Interessensgegensätze überhaupt erstmal da sind, gesetzt sind durch die Eigentumsordnung und alle Folgen, die daraus resultieren, dann erst brauche ich ein Gesetz, um das zu regulieren. Also ich mache einen Polizeiapparat, dann habe ich von vornherein einen Interessensgegensatz zwischen Polizei und denen, die sie bearbeiten müssen. Also ist das Gesetz von vornherein ja so geschaffen, dass die einen die anderen nicht hauen dürfen und die anderen, die einen, naja, nur unter bestimmten Umständen hauen dürfen. Und dann ist es alles geregelt. Und dann ist doch völlig klar, dass alles Aushandeln dieser Gesetze immer im Austarieren dieser beiden Sachen passiert. Und dass es dann auch völlig normal ist, dass, also es ist immer auch ein Gesetz gegen die Polizei. Also für ihre Funktionalität. Und man weiß, dass so ein Beamter, wenn er eine Knarre in der Tasche hat, der kann auch, aus welchen Gründen auch immer, Rambo-mäßig dort sich aufführen und das will der Staat natürlich nicht in dieser Form. Also Willkür ist nicht berechenbar und dann störe ich das Mitmachen der Leute dadurch und so weiter. Also insofern ist das schon gar nicht erstmal anders zu erwarten und dass der Staat so handelt, wie er handelt, nur dass er das doch etwas dumm immer nur in eine Richtung verschärft.
Das ist ein sehr kluger Gedanke, den du anführst. dass es eigentlich das Austarieren und, wie du sagst, starke Rechte der Polizei geben müsste, bedingen, dass man auch gleichzeitig die Kontrollrechte vielleicht für diese Möglichkeiten oder eben auch die Bürgerrechte an sich stärkt. Und genau das fehlt gerade. Wir erleben gerade eine eindimensionale Veränderung in Richtung Effizienz, würde ich das mal nennen. Man hofft, dass durch effiziente, weniger rechtsstaatliche Methoden ein höherer Grad an Sicherheit erzeugt wird. Das ist allein dieser Umstand oder diese Folge ist bereits anzuzweifeln.
Ich denke auch, ein Staat ist darauf angewiesen, dass eine Akzeptanz der Polizei vorhanden ist. Also, um es nochmal zu wiederholen, also die Polizei repräsentiert das staatliche Gewaltmonopol. Ein Staat konstituiert sich dadurch, dass er das Gewaltmonopol innehat. Wenn jetzt aber zwischen Bürger und Staat, also zwischen Bürger und Polizei, da personalisiert sich das ja. Wenn du also dem Beamten gegenüberstehst, aber von vornherein weißt, du bist jetzt nicht auf Augenhöhe, du bist dem quasi ausgeliefert, dann entsteht da eine Missstimmung und das wirkt sich auf die gesamte Gesellschaft aus. Und in den Ländern, wo die Polizeibeamten sich normal verhalten, wo die noch mit dir reden, da ist auch eine Akzeptanz da und da sind die Gesellschaften stabil. Das beobachte ich jedenfalls, wenn ich zum Beispiel reise. Und wenn ich in Deutschland bin, habe ich tatsächlich in bestimmten Situationen ein ungutes Gefühl, zum Beispiel bei einer Demo. Die Polizeibeamten reden nicht mit dir. Ja, die schubsen erst und dann wird hinterher diskutiert, aber eben nicht auf Augenhöhe. Du bist denen da wirklich ausgeliefert.
Also ich hatte früher, wenn ich noch zu DDR-Zeiten in andere Staaten mal gereist bin, eher dort, also da war es umgekehrt, die DDR-Polizei hat sich in fast allen Fällen immer ziemlich korrekt verhalten, aber die in anderen Ländern, Rumänien und so, da durfte man denen nicht in eine dunkle Ecke folgen. Dann haben die einen gehauen.
Ich meine, in England, da siehst du kaum eine Schusswaffe beim Polizeibeamten. Ja? Die
haben keine?
Also im Streifendienst habe ich es nicht gesehen.
Ich glaube, interessanterweise haben Bobbys nie welche gehabt. Das war mal das Markenzeichen der Bobbys als solche. Also der Polizisten, dass sie keine Schusswaffen hatten.
Also ich habe das auch als unangenehm empfunden. Also DDR-Polizisten mussten die alle unter der Jacke tragen. Die durfte nicht sichtbar sein. Und als ich dann die ersten Streifen um Polizisten West gesehen habe, in den Straßen patrouillieren, boah, wie im Western.
Ja, mir geht es jetzt so, wenn ich jetzt auf dem Bahnhof bin oder auf dem Weihnachtsmarkt und ich sehe zwei normal dreinblickende Beamte mit einer MP5 um den Hals, also ausgerechnet der Waffe, die im RAF-Logo eigentlich abgebildet ist, dann habe ich weniger Angst, dass ich in einen Terrorüberfall komme, als dass die beiden Menschen dort unter Umständen die falschen Entscheidungen treffen und mit den Waffen die falschen Leute erschießen. Es ist einfach, ich würde bezweifeln, dass man mit Waffen überhaupt korrekt umgehen kann. Was haben die im öffentlichen Stadtbild zu suchen? Ich fühle mich auch nicht sicher damit. Und ich würde da kurz überleiten zu einem Vergleich, den ich mir vorgenommen habe. Einfach nur, um vielleicht auch den Menschen da draußen ein Bild zu vermitteln, was wir meinen, wenn wir sagen, es gibt vielleicht keine so sichere Gesellschaft, dass man die Bürgerrechte abschaffen müsste. Wir alle haben Angst vor Terror, wir alle haben Angst vor Anschlägen, vor tragischen Unglücken und wir wollen das auch nicht kleinreden, dass das möglich ist heutzutage, auch in Deutschland möglich ist. Aber wir werden nie erreichen, dass wir in absoluter Sicherheit leben. Das ist eine Illusion und der sollten wir uns nicht hingeben und wir sollten uns der nicht verschreiben. Als Beispiel möchte ich anführen, die Verkehrstoten, die wir im Jahr haben, das sind im Schnitt 2.000 bis 3.000 Menschen, die jährlich, ich rede über 2.000 bis 3.000 Tote, die auf dem Straßenverkehr sterben müssen, weil der Straßenverkehr existiert. Keiner von uns denkt daran oder fordert, den Straßenverkehr abzuschaffen oder ähnliche Forderungen zu machen. Wir opfern diese 2.000 bis 3.000 Menschen, damit wir alle dahin kommen wollen, wo wir hinwollen. Genauso ist es in der Medizin. Wir haben pro Jahr geschätzt 10.000 Tote durch ärztliche Kunstfehler. Wir haben bestimmt 5 oder 6 Millionen erfolgreich operiert, aber wir haben eben diese 10.000, die sterben müssen, weil nichts fehlerfrei passiert. Und jetzt würde ich sagen, brauchen wir keine Abschaffung der Bürgerrechte und der Individualsphären, damit wir die möglichen Terroropfer, die passieren könnten oder die entstehen könnten, abwehren erfolgreich. Diese Relation würde ich gerne
zum Nachdenken. Mit dem Polizeigesetz selbst, du kannst es verschärfen ohne Ende, du wirst Kriminalität nie komplett eindämmen können und die Befugnisse, die die Polizei neu dazu bekommt, werden höchstwahrscheinlich nicht dazu führen, dass Terror ausgeschlossen ist. Diese Befugnisse werden ganz andere Leute treffen.
Und die Gefahr, dass die Straftaten von der Polizei selber ausgeübt werden, wird steigen.
Ja. Die Polizei selber, also der einzelne Polizeibeamte, ist vielleicht auch immer so eine Missstimmung. Wenn man gegen Polizeigesetz argumentiert, gegen die Verschärfung, dann wird das immer gleichgesetzt mit der Kritik an der Institution Polizei an sich. ist ja Quatsch. Also der Polizeibeamte, der hat doch gar nichts davon, wenn er mehr Befugnisse hat. Der hat im Zweifel nur noch mehr Arbeit. Und er entfernt sich immer weiter vom Bürger. Daran hat er auch kein Interesse. Ich kann mich daran erinnern, dass es mal eine Diskussion gab. Da wurden die Polizeibeamten aus fiskalischen Gründen losgeschickt. Da gab es eine Weisung aus dem Innenministerium im Land Brandenburg. Da wurde gesagt, jeder Beamte im Außendienst müsste pro Monat, ich weiß nicht, 175 Euro an Bußgeldern machen. Die Polizeibeamten waren überhaupt nicht erfreut darüber, weil die waren gezwungen, Leute, die sie sonst vielleicht verwarnt hätten, mit einem Bußgeld zu überziehen. Und der blanke Hass ist ihnen entgegengeschlagen. Was haben die also von restriktiven Regelungen, die sie nach unten durchdrücken müssen, wenn sie sich dadurch die Sympathie bei der Bevölkerung verspielen? Und viele Befugnisse sind bei der Polizei gar nicht gut angesehen, zum Beispiel die Videoüberwachung. Da sitzen die armen Beamten stundenlang vor so einem Bildschirm und müssen, also die werden ja auch ein bisschen verrückt, sag mal. Und davon haben die nichts. Und die Politik, die suggeriert aber durch krasse Befugnisse, dass sie sich für Sicherheit einsetzen würden. Mhm. Aber der Effekt ist überhaupt nicht messbar. Also die Videoüberwachung zum Beispiel an öffentlichen Plätzen hat bisher nicht zu einer Abnahme der Kriminalität, selbst an diesen Orten geführt. Es gibt diese jährlichen Berichte in Potsdam am Hauptbahnhof zum Beispiel. In den Jahren war die Kriminalität höher als in den Jahren davor. Es geht mal hoch, mal runter. Also mal ist es wirklich weniger, mal ist es mehr. Mal ist ein Unterschied gar nicht messbar. Jedenfalls führt es zu einer Verdrängung von Kriminalität. Die Polizei hat nur mehr Arbeit. Ja, also das hat man damit erreicht. Super.
Was dazu kommt, ist auch noch, dass man den einzelnen Beamten, dadurch, dass man ihm mehr Befugnisse gibt, ihm auch eine größere Entscheidungsbreite, wo er auch unter einem größeren Verantwortungsdruck steht, überhilft, was nicht immer gut ist. Also ich kann mich daran erinnern, man hat ja immer so gesprochen über die Grenztoten der DDR, Grenztruppen, und garantiert, also seit den 70er Jahren war das überhaupt nicht mehr der Plan der Staatsführung, dass da Leute erschossen werden. Im Gegenteil, die wollten, dass die einfach nur da ist, die Grenze, und da niemand durchkommt. Und die Toten, die da entstanden sind, aus Überforderung. Also dass Leute denn nicht wussten, was sie machen sollten, wenn dann doch mal einer kam. Und die haben dann draufgehalten und waren hinterher selber unglücklich, dass sie da abgedrückt haben. Und die wollten, das waren keine Rambo-Typen. Und einfach nur, dass sie es prinzipiell durften. Und dass sie eigentlich schon so im Hintergrund so, naja, Schusswaffengebrauchsbestimmung, ja. Und aber Waffe ist geladen, ist über der Schulter. Und schon das alleine ist schon irgendwie zu viel, dass man also einen Menschen damit in eine Situation setzt, wo es irgendeinen Anteil von Leuten gibt, die garantiert Scheiße bauen. Und das ist, sollte man vielleicht den Politikern mal auf den Weg geben und allen, die jetzt mithören, und vielleicht das weiterreichen an die verfassungssichernden Organe.
In gewisser Art und Weise könnte das hinhauen. Also ob das jetzt mit dem Schießbefehl an der Grenze so stimmt, keine Ahnung. Aber in der Praxis sieht man es, als die Polizei die Möglichkeit bekommen hat, Pfefferspray einzusetzen. Pfefferspray hört sich immer so lapidar an, aber es ist eigentlich ein Mittel, welches immer zu Verletzungen führt. Sollte, in der Diskussion jedenfalls wurde es den Politikerinnen, die darüber entscheiden sollten, so verkauft, naja, es gibt Situationen, wo man ja als Polizeibeamter schießen müsste, will aber eigentlich nicht, und man könnte dann als milderes Mittel Pfefferspray nehmen. Das heißt, der Schusswaffengebrauch würde abnehmen, es würde weniger Tote durch Schusswaffen geben. In der Praxis totaler Quatsch. Die Polizei setzt dieses Mittel zusätzlich ein. Es gibt also zusätzlich zu den durch polizeilichen Schusswaffeneinsatz ums Leben gekommene, gibt es zusätzlich noch Verletzte durch Pfefferspray. Und das wird sehr oft unsachgemäß angewendet. Wenn du früher bei einer Demo warst, Leute haben sich hingesetzt, haben eine Blockade gemacht, dann sind die Polizeibeamten gekommen und haben die dann runtergetragen. Das ist vielleicht mal anstrengend, aber ist akzeptabel. Man kann damit umgehen. Heute ist es den Polizeibeamten zu schwierig, es dauert zu lange, sie fühlen sich gegängelt und irgendwie auch ein bisschen verarscht, irgendwie, weil die Leute, wenn sie weggetragen werden, da mangelt es an Respekt, so aus Perspektive der Polizeibeamten. Also was machen sie? Greifen zum Pfefferspray und grinsen selber dabei. Ja, also das beobachtet man tatsächlich in der Praxis. Und da muss man schon sagen, wenn du die Befürchtung hast, polizeiliche Mittel, wenn sie erstmal da sind, werden sie auch angewendet. Die Befürchtung teile ich ehrlich gesagt auch.
Ihr habt ja schon mal in einer Radiosendung, also du zumindest mit Klaus Peter, glaube ich, schon mal über den Inhalt des neuen Polizeigesetzes, der jetzt andiskutiert ist, gesprochen. Wir hatten jetzt heute eher die theoretische Ebene beleuchtet. Könnt ihr nochmal kurz in den verbleibenden Minuten sagen, wie der aktuelle Stand ist in der Debatte in Brandenburg?
Also aktuell gibt es einen sogenannten Regierungsentwurf, der also im Grunde auch von der Exekutive dem Parlament zur Entscheidung vorgelegt wurde, der sich aber in einem Stadium befindet, wo darüber Sachverständige noch angehört werden und sozusagen die Parlamentarier, also die Abgeordneten, sich jetzt ein Bild machen, um möglicherweise noch Änderungen einzuführen. Wie das aber Falke schon richtig gesagt hat, ist es halt oft so, wahrscheinlich auch nicht nur in Brandenburg, dass die Leute, die die Menschen und die Möglichkeiten dazu haben, eben ein Gesetz zu schreiben, was sehr viel Arbeit ist als Jurist, sagen wir das mal, dem Parlament auf den Tisch legen und sagen, so, sagt immer was dazu, oder im Grunde ist die Sache aber mehr oder weniger durchentschieden und verhandelt auch zwischen den regierungsbeteiligten Parteien, dass da es üblich ist, dass nicht mehr so viel passiert. Und der aktuelle Entwurf, der in Brandenburg im Parlament jetzt verhandelt wird, ist, sagen wir mal, fangen wir mit den Pluspunkten an, nicht ganz so restriktiv und totalitär wie in Bayern. Dafür verantwortlich ist wohl die Linksfraktion dann im Landtag, die zumindest einige schwere, ich sag mal, Angriffe auf Grundrechte dann irgendwie auch rausverhandelt hat. Also die Fußfessel hat es zum Beispiel dann nicht geschafft in den Entwurf. Und auch die Online-Durchsuchung, also das Hacken von Computern. Und in verschiedenen Einzelbereichen ist eben nicht ganz so schlimm geworden wie in Bayern. Aber, das muss ich als Jurist sagen, es ist nach wie vor so, dass derselbe Gefahrenbegriff verwandt wird, der wie er in Bayern vorkommt. Und das Problem ist hier also, dass die Polizei handeln soll, wenn eine Gefahr vorliegt. Und jeder weiß, dass Gefahr etwas nicht Reales ist, sondern etwas, was demnächst eintritt. Und bei der Beurteilung, wann eine Gefahr vorliegt und wie sie sich auszeichnet, gibt es jetzt noch den Begriff der drohenden Gefahr. Und das ist sozusagen eine Verdopplung, sozusagen eine Gefahr, die droht, Gefahr zu werden. Und es klingt alles sehr formell und juristisch ist es auch. Der konkrete Polizeibeamte muss sich dann wirklich fragen, geht von diesem Menschen Gefahr aus, ja oder nein? Und er wird sich wahrscheinlich im Zweifel immer für das Ja entscheiden, weil er auch nichts falsch machen will. Und unter diesem Stern sollen dann Menschen eine Aufenthaltsbeschränkung kriegen. Also denen wird verboten, irgendwie einen Platz zu verlassen. Die können in Gewahrsam genommen werden. Sie können heimlich angezapft werden auf ihren Handys und so weiter und so fort, wenn sie einfach auch nur gefährlich wirkten. Und das ist auch aktuell, also der bayerische Gefahrenbegriff ist aktuell auch noch in Brandenburg verbaut, wenn auch nicht ausdrücklich genannt. Dazu kommen noch einige, ich sage mal aus Anwaltssicht, schwere Missstände im Bereich des Rechtsschutzes. Also wenn man darüber redet, dass man bis zu einem Monat, also einmal zwei Wochen, dann nochmal eine Verlängerung, also bis zu einem Monat Leute ins Gewahrsam stecken will, also im Knast im Grunde, ohne Gerichtsverfahren, ohne faire Anhörung, dann ist hier in unserem aktuellen Entwurf nicht geregelt, dass Anwälte eingeschaltet werden müssen, vielleicht im Rahmen einer Pflichtverteidigung oder einer Anhörung, sondern man kann theoretisch weggefangen werden auf der Straße und für einen Monat in einem Polizeigewahrsam landen, ohne dass irgendeiner was dagegen tun kann. Wenn man nicht das Glück hat, irgendwie durch, weiß ich nicht, Zufälle oder so doch noch Kontakte auszukriegen. Aber in der Regel übernimmt sowas ein Anwalt. Und dazu ist es zum Beispiel so, dass auch Maßnahmen, die den anwaltlichen Schutzbereich betreffen können, also dass Anwälte zum Beispiel nicht abgehört werden, versteht sich von selbst in vielen Gesetzen. Im BKA-Gesetz, der großen Vorlage, ist zum Beispiel in § 62 so geregelt, dass der Bereich anwaltlicher Sorge oder auch der Vertrauensbereich nicht eingegriffen werden sollte. Was fehlt in dem brandenburgischen Entwurf? Da ist das, ich würde es mal untechnisch sagen, verkleckert auf einzelne Sonderregelungen, wo es dann heißt, ja, und im Falle, dass hier Berufsgeheimnisträger betroffen sind, dann gilt das nicht oder so. Aber wünschen würde ich mir als Anwalt, da denke ich, spreche ich auch für Falco, würde ich mir eine klarstellende Grundsatznorm, die sagt, anwältlicher Schutz gilt auch in diesem Polizeigesetz, wenn es dann sein muss, und es gilt auch allgemein für alle Maßnahmen.
Du hattest vorhin einen so einen Punkt angeführt, bis zu vier Wochen weggesperrt von der Polizei selbst,
ja,
ohne richterliche Haftanordnung und sowas?
Oder? Das ist die Frage, wie das angeordnet wird. Es soll einen sogenannten Richtervorbehalt geben, das heißt, eine bei Maßnahmen, die die Freiheit dann beschneiden, also bei Gewahrsam, soll es dann eine Vorführung beim Richter geben oder ein Einschalten. Das ist leider im Bereich der Betroffenen oder die dann angehörten Richter sind in der Regel aber so Bereitschaftsrichter. Und ich will jetzt nicht die Gewaltenteilung kritisieren und sagen, das bringt nichts, aber wie auch Falco das neulich erst gesagt hat, das Problem ist, dass die Polizei es selber selten böse meint, sondern auch immer gut meint. Und dass das auch glaubhaft ist. Und dass aber Richter sich genau diesen Ansinnen oft beugen und im Zweifel eher sagen, naja, okay, wenn sie wirklich meinen, dass der gefährlich ist, ich will jetzt nicht derjenige sein, der einen Terrorverdächtigen freilässt. Und wir vermuten oder wir erwarten eigentlich aufgrund allzu menschlicher Schwächen, nicht weil wir den Polizeiberuf ablehnen oder den der Justiz, der Richterschaft, dass dann eben leider einfach nur ermöglicht wird, dass man eher Leute einsperren kann, eher wegsperren kann, weil es bequemer ist.
Also die Dramatik, die sich da wirklich draus ergibt, ist doch, dass der Richtervorbehalt, der in der Praxis wirkungslos ist, da gibt es Untersuchungen dazu, die Akten geben halt, die Akte, die dem Richter gezeigt wird, die ist ja auch nur vorläufig, da sind halt nur die Sachen drin, die tatsächlich die These stützen der Staatsanwaltschaft oder der Polizei. Und ich sag mal, 99% der Anträge, die werden einfach durchgewunken. Es gibt sogar Fälle, wo die schon vorformuliert sind, wo der Richter nur noch unterschreibt. Und im Zweifel ist der halt auf der sicheren Seite. Ich meine, wenn er jemanden rauslässt und dann passiert was, dann ist er der Doofe. Also wird er im Zweifel die Tendenz haben, zu sagen, okay, machen wir mal so. Und man hat es früher tatsächlich Schutzhaft genannt im Dritten Reich. Und die Parallelen, die sind einfach so offenbar, wo sich alles sträubt, wo man sagen muss, hey, ihr müsst da nochmal drüber nachdenken. Und es ist ja nicht rechtsstaatlich dadurch, weil ein Richter beteiligt ist. Wenn das Gesetz es einfach so hergibt und so vorschreibt, dann kann der Richter ja auch gar nicht da intervenieren. Der wird ja nicht sagen, naja, die Verfassung sieht es doch aber anders. Und in Kombination mit der drohenden Gefahr, ich habe es mal mitgebracht, der Duden sagt, drohende Gefahr. Also eine Gefahr ist ein drohendes Unheil. Es könnte also ein Schaden eintreten. Drohendes Unheil. Und jetzt sagt man, drohende Gefahr. Also es droht, dass ein Unheil droht. Das ist so merkwürdig formuliert, wo man sagen muss, es geht, also bei einer Gefahr geht es immer darum, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass irgendwas passieren könnte. Und diese tatsachenbasierte Grundlage, die soll ausgetauscht werden durch eine Vermutung, kriminalistische Erfahrung. Und da sind wir tatsächlich im Bereich des Polizeistaates. So hart muss man sagen. Die Polizei hat eine Vermutung, schätzt dich irgendwie so ein und dann bist du Adressat verschiedenster, sehr tiefgreifender polizeilicher Maßnahmen. Und dass der Vertrauensvorschuss darin, dass die Polizei das irgendwie schon richtig machen wird, der ist immens, aber in der Praxis ja gar nicht gerechtfertigt.
Du hast einen großen Stapel Papiere vor dir zu liegen auf dem Tisch und das heißt, du könntest wahrscheinlich noch viel, viel mehr sagen. Und also nachdem, wie ich das Gespräch jetzt erlebt habe mit euch beiden, wie dynamisch und auch intellektuell auf hohem Niveau das abzuwickeln ging, würde ich vorschlagen, dass wir das unbedingt nochmal wiederholen. Und ich glaube, das hat sogar das Potenzial, dass man das als einen öffentlichen Vortrag mal hier im Freiland halten könnte. Also da seid ihr auf alle Fälle in der Lage dazu, das auch ein bisschen sortiert vorzutragen. Das würde ich mal in den Raum stellen und würde allen, die da draußen jetzt vielleicht zuhören, euch bitten, hier vielleicht mitzumachen, euch an uns zu wenden, an Frappo. Und ich muss mich bei euch schon mal bedanken für eure Mitwirkung und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal einen Termin machen könnten. Das bedarf einer Fortsetzung, nicht nur, weil es so schön war, sondern auch, weil es so brisant ist.
Vielen Dank, Jupps.
Könnt ihr noch irgendwas sagen, ich muss jetzt derweil mal schnell eine Musik raussuchen, damit der Übergang nicht so hart ist. Erzählt mal irgendwas, was euch noch einfällt. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich würde Norm das letzte Wort lassen.
Ach, an alle, die uns hören, Politik ist nicht nur Privatsache. Macht das nicht nur für euch, wenn ihr sagt, ja, ich hätte mit Polizei nie was zu tun. Macht das für die, die das brauchen. Und für alle Polizisten, wir haben nichts gegen die Polizei generell. Wir glauben auch nicht, dass es böse oder gute Menschen gibt. Der Punkt ist nur der, dass das, was verlangt wird nach diesen Vorstellungen des neuen Polizeigesetzes oder generell nach totalitären Vorstellungen, kein Mensch leisten kann. Ja, auch nicht.